Ich möchte an den Anfang nochmal ein ganz persönliches Wort stellen. Vor allem auch für die, nicht nur für die Anwesenden, auch für die Kassettenhörer und die Internethörer. Ein persönliches Dankeschön für all die, die meine Arbeit unterstützen, sei es die mündliche oder auch die schriftliche Verkündigung. Der Herr vergelte euch. Ja, unser Thema haben wir gehört. Es ist eine interessante Gliederung, die sich hier abbildet in diesen 7 Versen, Galater 4, 1 bis 7. Da erfahren wir in den ersten 3 Versen den Stand eines unmündigen Erben. Und dass das nicht so bleibt, dafür hat Gott gesorgt, weil in den Versen 4 und 5, der zweite Punkt, da heißt es, er sandte den Sohn und damit wurde dieser Zustand geändert. Und der dritte Punkt in diesen 7 Versen ist dann, jetzt sind wir Söhne und damit haben wir auch den Geist Gottes. Und mit diesem Geist und mit diesem Sohnesstand ist der logische Schluss, dass wir auch Erben sind. Ja, wir wollen uns Stück für Stück vortasten und wenn ich die Frage stelle, was ist besser, bist du lieber ein unmündiger Sklave oder ein unmündiger Sohn, gibt es ja auch, anstatt ein mündiger Sohn in der Freiheit des Christus? Ja, rhetorische Frage, wird jeder wissen, was er zu antworten hat, aber ihr werdet feststellen, so einfach ist es auch nicht. Es gibt auch leider mehr unmündige Söhne, als uns lieb sein kann. Ja, der erste Vers, die ersten beiden Verse, Galater 4, 1 und 2, wir haben sie nach Pfleiderer schon gehört. Ich lese nochmal nach der bekannten alternativen Übersetzung. Ich sage aber, auch so lange Zeit, wie der Herr unmündig ist, ist er in nichts durchtragender als ein Sklave, obwohl er Herr von allem ist. Sondern er ist unter Vormündern und Vermögensverwaltern bis zu der festgesetzten Zeit des Vaters. Ja, also ein Erbe, der unmündig ist, hat den gleichen Stand wie ein Sklave, sagt Paulus hier. Also er ist in nichts durchtragender, komisches Wort, ne, als ein Sklave. Die meisten sagen verschieden oder Unterscheidung. Der Schierlitz sagt, das Wort heißt hindurchtragen, also einandertragen, verbreiten und ganz zuletzt verschieden sein. Gut, warum das hier durchtragender besser ist, erkläre ich gleich. Also ein Sohn, ein Erbe, dem eigentlich alles gehört, er ist unmündig. Und was ist das Kennzeichen des Unmündigen in unserem menschlichen Bereich? Wir bekommen ja gleich in wenigen Wochen hier Zuwachs eines Unmündigen. Und was ist das Kennzeichen des Unmündigen? Das ist die Milch. Er hat Teil an der Milch. Hebräer 5, Vers 13 heißt es, denn jeder, der Teil hat an der Milch, ist unerfahren betreffs des Wortes der Gerechtigkeit, denn er ist unmündig. Also gibt es auch erwachsene Leute, die noch Milch trinken geistlicherweise und sich damit kennzeichnen als Unmündige. Warum ist nun ein unmündiger Erbe, obwohl ihm alles gehört, in nichts durchtragender als ein Sklave? Nun ganz einfach deshalb, er hat keine Entscheidungskraft, er hat auch keine Entscheidungsbefugnis. Er besitzt alles, darf es aber noch nicht verwenden, weil ihm die Fähigkeit dafür fehlt. Deshalb ist er nicht durchtragender. Ich war am Wochenende ja, in der Nordheide, die meisten von euch wissen das, eine Freizeit von Geschwistern aus dem Norden und da waren um die 10 Kinder dabei, alles Mädchen. Aber das ist, ja nicht, das ist kein Nachteil, ne? Eine davon hat mir sogar ein Bild gemalt und hat es mir mitgegeben. Fand ich ganz nett. Und den Mädchen habe ich auch erklärt, was das heißt, durchtragender zu sein. Er kennt ja meinen Vergleich mit dem Gebirgsbach, wo da zwei Männer stehen, die die Urlauber hin und her tragen, weil die Brücke kaputt ist. Und wem würdest du dich anvertrauen, ne? Dem großen Kräftigen oder so einem kleinen Zierlichen? Also ich würde lieber den großen Kräftigen nehmen, um mich da durchtragen zu lassen. Der Kleine ist wahrscheinlich nicht durchtragend oder fähig dazu, das zu machen. Und so geht es dem Erben, der zwar das Erbe besitzt, aber noch nicht in der Lage ist, aufgrund seines Alters oder seines Geisteszustandes dieses Erbe zu verwalten. Deshalb hat er Vermögensverwalter oder Vormünder, die das für ihn machen. Und so ist er überhaupt nicht zu unterscheiden von einem Sklaven. Der Sklave hat zwar nichts, aber er kann auch nichts machen. Ne? Also der Erbe hat alles und kann auch nichts machen. Das Ergebnis ist im Grunde das Gleiche. Und wenn wir das mal auf die geistliche Ebene heben, darum geht es uns ja heute, dann sehen wir einerseits, wie traurig das ist, dass es das gibt, und zum anderen, wie notwendig es ist, den Personen, die Gott gesetzt hat, um diesen Zustand zu ändern, mal zu sagen, warum ändert ihr diesen Zustand nicht? Denn wichtig ist, Epheser 4, Vers 14, da sagt Paulus, vorher spricht er von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern und sagt, die sind der herausgerufenen Gemeinde, der Versammlung gegeben. Warum? Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre wie von brandenden Wogen hin und her geworfen und umhergetragen durch die Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List, die darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Aus diesem Vers und aus dem, was davor steht, ergibt sich für mich die Schlussfolgerung, wo unmündige Erben sind, geistlicherweise, stimmt irgendwas mit der Belehrung nicht. Wo so viele unmündige Erben sind, fehlt es an den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern, die das ändern müssten. Das heißt nicht, dass es keine unmündigen Erben geben dürfte, weil es ist ja ein Wachstumsprozess, wir werden das noch sehen. Also jeder fängt ja als Unmündiger an. Aber wenn das über Jahrzehnte so bleibt und es ist kein Wachstum vorhanden, dann müssen wir nachfragen, wo Epheser 4, Vers 13, diese Hirten und Lehrer sind oder was das für Hirten sind. Denn der Erbe ist doch schließlich Herr von allem. Er hat mit Christus alles geerbt. Und jetzt sitzt er immer, ein ganzes Menschenleben sitzt er in der Gemeinde und hat von diesem Erbe nichts, weil ihm der Hirte oder der Lehrer, der Prophet oder Evangelist oder der Apostel im geistlichen Sinne der Neuzeit nicht geholfen hat, mündig zu werden und sein Erbe persönlich zu verwalten. Das ist traurig. Und deswegen muss man darüber mal reden. Ja, aber es ist ein Vormund. Ein Vormund ist, dem die Sorge für etwas übertragen ist. Ist doch schön, ne? Brauchst nichts zu machen. Kannst dich zurücklehnen, machen alles die anderen. Ich habe nichts zu tun. Ich brauche nur dahin gehen, Sonntagmorgen in die Gemeinde. Hören wir das alles an, dann gehe ich wieder nach Hause, freue mich aufs Mittagessen und das war's. Ne? Ja, so kann man leben, keine Frage. Aber ist das einem Erben würdig, der so viel geerbt hat? Oder ist unser Vermögensverwalter? Was macht ein Vermögensverwalter? Und jetzt wird's ernst. Es gibt Vermögensverwalter für Erben, sagt uns das Wort. Und jetzt sind unmündige Erben in einer Gemeinde, einer Versammlung, einer Gruppe Glaubender. Und der Vermögensverwalter ist jetzt wessen Diener? Wenn wir an eine Hausgemeinschaft denken, da wohnen Leute. Unter den Leuten sind ein paar Erben und ist auch ein Vermögensverwalter. Und der Vermögensverwalter, für wen ist denn der da? Nicht für die Hausbewohner. Der Vermögensverwalter ist für die Erben da. Das heißt, er ist Diener des Erben. Denn schließlich hat nicht der Vermögensverwalter das geerbt, sondern der Erbe hat das Erbe. Der Verwalter hat nur die Aufgabe, es so lange zu verwalten, bis der unmündige Erbe mündig ist. Eine große Verantwortung. So, daraus erkennen wir, wenn der Vermögensverwalter Diener des Erben ist, muss er alles daran setzen, dass der Erbe mündig wird und selber sein Erbe verwalten kann. Das muss das Ziel sein. Also wenn wir jetzt wissen, dass die Vermögensverwalter in den Gemeinden die Apostel, Hirten, Propheten, Evangelisten und Lehrer sind, dann ist es deren Aufgabe, schleunigst, so schnell wie es irgend geht, diese Verantwortung dem Erben zu übertragen, damit ich die Verwalteraufgabe los habe. Ich bin ja selber Erbe, habe selber genug mit meinem eigenen Erbe zu tun. Jetzt muss ich noch 10 andere Erbe verwalten. Ich mache das ja gerne, aber es wäre doch schön, wenn die alle selber das könnten. Dann hätten wir wieder die Hand frei vielleicht für noch einen, der da irgendwo ist und noch einen Verwalter braucht. Und um bei der Erfahrung zu bleiben, ich erzähle auch nochmal was aus der Nordheide. Das ist ja das Haus heißt Salem und da arbeiten auch Haustöchter und die Eltern einer Haustochter waren zu Besuch und haben gemerkt, dass wir da Versammlung machen. Und da haben die gefragt, ob sie da mal teilnehmen dürfen. Weil das ist ja logisch, ne? Dass wir da nicht Nein sagen. Also haben die teilgenommen, das Ehepaar. Und ich hatte das Gefühl, hier hatte ich unmündige Erben vor mir. Und bei den Wortdiensten, die ich dort halten durfte, habe ich den ganzen Heilsratsschluss Gottes erklärt. Das muss ich euch ja nicht, ihr wisst ja. So mit so einfach wie möglich, also einfacher Worten, wie es nur möglich ist. Und die haben ganz interessiert zugehört und sind dann gegangen, weil anschließend ist immer noch Gesprächszeit dann. Und am nächsten Tag treffen die mich oder ich sie auf den Hof. Und da sagen die zu mir, dürfen wir sie mal was fragen? Natürlich. Und da hatten sie auch ein paar Fragen, die Standard sind, muss ich jetzt nicht wiederholen. Wie soll Gott alles zum Ziel bringen? Das ist ja nicht so schnell eingeleuchtet. Der Mann war wohl etwas schneller als die Frau. Und sie hatte noch mehr Fragen. Und dann haben wir die wichtigsten Sachen da geklärt in 20 Minuten zwischen der Stunde und dem Mittagessen. Dann sind sie wiedergekommen, bis zum Schluss, bis ich dort war. In jeden Wortdienst sind sie gekommen, haben alle Kassetten bestellt, auch die Kassetten von der Fragestunde. Wir haben 2 Stunden Fragestunde gemacht. Und ja, waren eigentlich ganz glücklich. Die saßen dabei und haben plötzlich gestrahlt. Also so hatte ich das Gefühl. Verstehst du, es sind 2 Unmündige, so ganz langsam mündig geworden. Und ich hoffe, der Herr schenkt Gnade, dass das da weitergeht. Und wenn wir jetzt anfangen und sind zu vorsichtig und sagen, ich bin zwar Verwalter, aber jetzt kommt da einer, hat das noch nie gehört, kann ich dem das sagen, dann könnte es passieren, dass der als Unmündiger weiterlebt. Und wir haben die Verantwortung, ihn mündig zu machen, haben das aber versäumt. Man könnte das jetzt auch negativ sehen und sagen, also wenn ich das jetzt mache, die kennen die Heimleitung, das Ehepaar, die saß immer mit denen am Tisch, jetzt erzählen die denen, dass wir sagen, Gott bringt alles zum Ziel, und dann sagt die Heimleitung, also solche Leute bei uns im Haus, das können wir uns nicht leisten, und damit haben wir einen Ort der Verkündigung verloren. So, das wäre die negative Sichtweise. Aber können wir das nicht dem Herrn überlassen, ob er bereit ist, Unmündige in die Mündigkeit zu schicken, da wo er uns hingestellt hat? Also wir dürfen das verkünden. Mit Gefühl und mit Geist oder wie ich das noch sagen soll, also mit Fingerspitzengefühl, mit dem Geistlichen, muss er nicht mit einem Holzhammer verkünden. Nicht, manchmal ist es auch nötig, aber nicht immer. Und deshalb meine ich, ist es wichtig und zu unserem Thema passend, auch die Gelegenheit zu nutzen, dass wir unmündige Erben, die ja als eigentlich wie Sklaven leben, in die Mündigkeit bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen oder dürfen als Verwalter ja die Geheimnisse Gottes kennen. Das heißt, ein Verwalter ist treu, sagt Paulus. Sonst bekommt er die Geheimnisse nicht geoffenbart. Und jetzt ist es die Pflicht des Hausverwalters, diese von Gott geschenkten Erkenntnis nicht auf ihr zu sitzen und sie für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Denen, die ebenfalls Erben sind, es vielleicht sogar wissen, gibt auch viele unwissende Erben, damit sie mündig werden und ihr Erbe auch verwenden können. Und deswegen sagt Paulus da hier, der ist zwar Herr von allem, aber er ist unter Vormündern und im Vers 3 dann, wir waren das auch mal. Ja, natürlich, wir waren Unmündige. Wir waren Unmündige und waren sogar versklavt unter die Elemente des Kosmos. Als ich vor 15 Jahren, oder es ist vielleicht sogar noch länger her, etliche von euch kennenlernen durfte, war ich auch ein Unmündiger. Ich wusste zwar, dass ich was geerbt hatte, aber ich konnte damit zu Recht noch nichts anfangen. Inzwischen hat sich das geändert, dank der Brüder, und wir sind mündige Erben. Und jetzt habe ich nichts Wichtigeres zu tun, als all den unmündigen Erben zu helfen, doch endlich dieses Erbe zu verstehen, zu erkennen, zu ergreifen und dann auch noch weiterzugeben. Wenn das doch gelingen würde und der Herr Gnade schenkt, das wäre wunderbar. Also wir waren unmündig, kleine Kinder, und deswegen, Reinhold hat es vorhin richtig gesagt, es gibt nicht nur unmündige Sklaven, sondern auch unmündige Söhne oder Erben. Genauso ist es. Und um die geht es uns eigentlich. Weil der unmündige Sklave im geistlichen Sinne, da ist er noch nicht mal Erbe. Und da müssen wir warten, bis Gott ihn zum Erben macht, falls er das überhaupt gemacht hat. Denn wir wissen ja, dass die Leibesgemeinde vor Herabwurf des Kosmos ausgewählt worden ist. Und genau die, um die geht es. Die sind Erben und wissen es oft nicht. Und warum ist er jetzt unmündig? Das kommt an einen ganz kritischen Punkt. Das geht uns alle an. Also wir waren unmündig, sagt Paulus, Vers 3, unter die Elemente des Kosmos versklavt. Die Elemente des Kosmos, das sind die ordnenden Grundgesetze von irgendeiner Ordnung. Also man kann das nicht für eine Sache nur verwenden, das ist dieses Wort. Also Grundelemente heißt also die ordnenden Linien einer gewissen Sache oder Lebensart, also Umständen oder Verwaltung, was du da nehmen willst. Und hier geht es um Elemente des Kosmos. Das heißt, der Kosmos oder die Welt, in der wir leben, ist ja von Regeln geprägt, die völlig unbiblisch sind. Und unter diese unbiblischen, ungöttlichen Grundregeln oder Elemente dieses Kosmos, sagt Paulus, waren wir versklavt. Der Strack und Billerbeck, die haben das sehr schön erklärt und eingegrenzt in ihrem Kommentar. Die ist durch Haya du Kosmos, sagen sie, also die Grundelemente des Kosmos, sind die religiösen Satzungen und Bräuche. Und jetzt wird es schon eng, auch für uns. Das heißt, es kann sein, dass wir Erben sind und immer noch den Grundelementen einer Religion, einer Kirche oder Organisation oder was immer das sein mag, verpflichtet sind oder uns da verpflichtet fühlen und von diesen menschlichen, religiösen Satzungen beeinflusst sind und geprägt. Und dann würde das bedeuten, wir sind Unmündige, weil wir unter Gesetz leben. Das heißt, das Gesetz, von dem Paulus hier spricht, Galater 3, 23 zum Beispiel, aber vor dem Kommen des Glaubens wurden wir unter Gesetz bewacht, als Zusammenverschlossene auf den Glauben hin, der künftig enthüllt werden sollte. Hier kann man ja zweierlei sehen. Im engeren Sinn ist zweifellos im Galaterbrief das Gesetz vom Sinai zu sehen, weil da waren ja Bestrebungen da von Personen, die Glaubenden wieder unter die Gesetze des Sinai zwingen wollten. Aber wir müssen auch erkennen, dass auch das Gesetz der Sünde und des Todes oder der Verfehlungen des Todes eines der Gesetze ist, unter dem ja alle Menschen stehen. Und die Herausgerufenen haben auch darunter gestanden. Und mit Christus hat sich das erst geändert. Also wir könnten hier alles, was Gesetz ist und das Leben des Glaubenden regeln will, darunter sehen. Es geht nicht um Verkehrsgesetze, Steuergesetze und was da alles die Nation erfinden mag. Das hat damit nichts zu tun. Es geht ja ganz allein um die Gesetze, die das religiöse Leben ordnen sollen, angeblich. Also darum geht es. Und wenn die Leibesgemeinde mit dem Christus diesen Grundregeln des Kosmos, und die sind ja weitgehend religiös geprägt, schau dich um in der Welt, ob das Islam ist oder Buddhismus oder das Christentum in seiner Gänze, alles, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, ist durch die Religionen dieser Welt einer Grundregel unterworfen, die man sagen oder nennen könnte wie Paulus, Elemente des Kosmos. Und selbst weltliche Gesetze lehnen sich oft an diese religiöse Tradition an. In unserer freien westlichen Welt mag das nicht mehr ganz so auffallen, aber selbst da unterliegt man solchen Zwängen. Und wenn das so ist, müssen wir sagen, Kolosser 2, Vers 20, wenn wir nun zusammen mit dem Christus diesen Grundregeln der Welt, diesen Elementen des Kosmos gegenüber gestorben sind, warum stellt ihr euch wieder wie in der Welt Lebende unter Erlasse, schreibt die Konkordante Bibel. Warum stellt ihr euch wieder unter solche Erlasse? Jetzt habt ihr verstanden, in Christus seid ihr frei, ihr wart unmündig, Galater 4, Vers 3, und jetzt sind wir nicht mehr unmündig. Wir sind Erben gewesen, als wir unmündig waren. Uns hat jemand die Augen geöffnet. Jetzt erkennen wir, was wir geerbt haben, können es selber verwalten. Und eines Tages willst du wieder zurück und suchst einen Verwalter, ein religiöses Gesetz, eine Organisation, eine Gruppe, auch nicht die Versammlung in Büdingen, die hat uns nichts zu sagen, weil hier sitzen wir, jeder Einzelne, als Erbe, als mündiger Erbe. Und deshalb, du hast mit deinem Herrn abzurechnen, die Hirten und Lehrer der Versammlung oder der Gemeinde müssen dich mündig machen, wenn sie dich an sich binden, fast ein Zungenbrecher, wenn sie dich an sich binden, dann ist das falsch, egal womit, ob das eine Taufhandlung ist, die an eine bestimmte Gruppe bindet oder andere Zeremonien. Ich habe nichts gegen die Taufe, ihr wisst das, aber ich muss das mal sagen, weil eben das oft wieder ein Mittel ist. Ich habe es auch im Norden jetzt gemerkt, dass man damit Menschen bindet. Also jeder, der versucht, dich als mündigen Erbe an sich zu binden, würde dich ja wieder entmündigen. Du musst frei bleiben. Du musst völlig frei bleiben in Christus. Darum geht es. Und wir haben einen ganz interessanten Hinweis zu diesem Gedanken im Hebräerbrief. Kapitel 9, Vers 9. Es geht ja hier um die Stiftshütte, um die Darstellung dieser himmlischen Dinge auf der Erde und gleichzeitig die Darstellung der irdischen Stiftshütte oder des Zeltes, der Zusammenkunft wieder vergeistigt als Schatten künftiger Dinge. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber hier, diese, nämlich die Stiftshütte und alles, was damit zu tun hat, diese ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Frist, gemäß dem sowohl Schenkgaben als auch Opfer dargebracht werden. Achtung, welche bezüglich des Gewissens den nicht zu vollenden Vermögen, der den Gottesdienst, die Liturgie, steht hier, verrichtet. Boah. Jetzt sagst du, ja, das war damals in der Stiftshütte, da war die Liturgie vorgegeben, da mussten die Brote wöchentlich getauscht werden und die Lampen jeden Tag geputzt und angemacht, so genau weiß ich das jetzt aus dem Kopf nicht, ihr könnt das alles nachlesen, und wer da Staub wischt und wann da was gemacht wird, also da gab es eine ganz feste Ordnung, und jetzt sagt er hier, diese Liturgie hat keinen vollendet. Ja, das haben wir ja alles nicht mehr, ne? Ha. Wenn ich so die religiöse Szene, um es ganz frei zu nennen, nach unseres Landes betrachte, wie viel Liturgie gibt es in den Gemeinden? Mir sagt eine Schwester im Norden, was hat die gesagt? Ja, jedenfalls, die Liturgie hat die meiste Zeit des Gottesdienstes in Anspruch genommen. Die Predigt war ganz kurz. Das ist ja ein Zeichen, was es eigentlich überall gibt, im Wesentlichen. Und damit war sie nicht zufrieden. Dann hat sie zu mir gesagt, ich komme ja vor, als müsste ich schlafend Dosenfutter essen. Und jetzt hier habe ich mal ein 5-Sterne-Menü bekommen. So hat sie gesagt. Und geistlich zu verstehen natürlich. Daran erkenne ich, wie viel Not unter den Glaubenden ist. Oder andersherum ausgedrückt, wie wenig Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gibt es, die den Glaubenden was Ordentliches zu essen geben. Und das ist doch die Not. Also wir müssen darauf achten, dass die Liturgie für uns nicht das Wichtige ist, weil wir haben in Büdingen ja auch eine Liturgie. Dann kommen welche, machen Licht an, stellen Stühle auf, bringen Lautsprecher mit, und stecken das Mikrofon an, müssen das dann alles wieder wegräumen, ihr helft ja alle mit. Und ja, das ist unsere Liturgie. Ja. Wir beten am Anfang, singen ein Lied, einer macht die Einleitung, hat am Ende noch eine nette Bemerkung und schickt uns wieder heim. Also, verstehst du, das ist auch Liturgie. Aber wie viel Anteil hat denn diese Liturgie an der Wortverkündigung? Und da können wir schon einen Unterschied erkennen. Also bei uns ist die sogenannte Liturgie nur Mittel zum Zweck. Weil einer muss ja auch schließen, sonst stehen wir im Hof. Und muss auch sagen, es ist Schluss, geht nach Hause. Und wenn du das als Liturgie bezeichnen willst, okay, dann haben wir auch eine. Aber hier in Verbindung mit Hebräer 9, Vers 9 geht es ja darum, dass die Ausübung der Liturgie in ihren Einzelheiten als lebensnotwendig betrachtet wurde, sogar als rettungsnotwendig. Und wenn in einer Gemeinschaft die Liturgie rettungsnotwendigen Charakter annimmt, ohne dass man das vielleicht sogar laut sagt, dann wird es schon bedenklich. Also, wir waren alle versklavt darunter. Ich habe 30 Jahre Liturgie gepredigt und 30 Jahre Liturgie gelebt als erwachsener Glaubender in der Sekte, in der ich war. Also, wir waren alle versklavt. Und jetzt, Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat euch Christus befreit, sagt Paulus. Den Galatern, denen er das alles gepredigt hat, worüber wir gerade reden. Steht daher fest und, ganz wichtiger Satz, seid nicht nochmals infolge des Joches der Sklaverei bedrückt. Also die waren schon frei. Die waren schon frei. Und jetzt sagt Paulus, jetzt wollt ihr nochmals Sklaven werden. Liturgische Sklaven, wir sind ja Sklaven Jesu, das ist höchste Freiheit, das ist was anderes. Denn 2. Korinther 3, 17, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Danke. Genau das ist der Punkt. Oder Galater 5, 13, auch noch ein schöner Text. Denn ihr wurdet aufgrund der Freiheit berufen, Brüder. Allein, und jetzt kommt die Warnung, gebraucht diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch. Das wird uns natürlich gleich wieder umgedreht. Also wenn wir die totale Freiheit in Christus predigen, dann sagen die Leute, ja, dann kannst du ja machen, was du willst. Und damit sind sie nicht besser als die Glaubenden des ersten Jahrhunderts, von denen Petrus sagt, sie verdrehen das Wort des Apostels Paulus. Er hat zwar viel gesagt, was wir nicht verstehen können oder sie nicht verstehen können, aber wenn sie es verstehen, drehen sie es auch noch um. Nach dem Motto, totale Gnade, kannst machen, was du willst, weil die Gnade wird noch größer. Das geschehe nie, sagt Paulus. Das hat den Satz haben sie wahrscheinlich vergessen. Ja, also die Versklavung unter Gesetz hat also zwei Wurzeln. Einmal die Versklavung unter das Gesetz der Verfehlungen des Todes, worunter alle Menschen stehen, auch die Glaubenden, was aber in Christus aufgehoben worden ist. Und zweitens das Gesetz vom Sinai, stellvertretend für alle Religionsgesetze, für alle Liturgien dieser Zeit in den einzelnen Religionen. Gut, der zweite Punkt in dieser Gliederung hier, in diesen sieben Versen, Galater 4, Vers 4 und 5, sagt uns nun, dieser Zustand, unter dem alle waren und heute noch freiwillig viele sind, ist aber durch den Sohn geändert worden. Das heißt, als aber die Vervollständigung der Zeit kam, sagt der Vers 4, sandte Gott seinen Sohn geworden, hat Flatterer auch schön gesagt, geworden aus einer Frau, geworden unter Gesetz. Ich muss hier eine Nebenbemerkung machen, weil mir die wichtig ist. Da steht nicht geboren, unsere deutschen Bibeln schreiben geboren, aber im Grundtext steht geworden. Aber wie ist er denn geworden? Er ist geboren worden, das ist doch klar. Also, du wirst gleich merken, warum ich da drauf Wert lege. Ja. Es gibt doch etliche heilige und geliebte Brüder von mir, die sagen, wenn Paulus von der Neuschöpfung spricht, in 2. Korinther 5, Vers 17, wir sind eine neue Schöpfung, das betrifft die Leibesgemeinde. Wiedergeboren, das betrifft nur Israel. Aha, verstehst du? Das ist unhaltbar, diese Meinung, weil die kann ich mit Galater 4, Vers 4 widerlegen hier. Deswegen lege ich auf das geworden Wert. In unseren Bibeln steht geboren, da ist er geboren worden. Aber das Ginomai, das griechische Wort, was hier zugrunde liegt, drückt ein Werden aus, egal woher. Und hier ist es ein Werden aus der Mutter heraus. Und wenn Paulus in 2. Korinther 5, 17 sagt, die Ekklesia ist eine neue Schöpfung, dann müsst ihr auch weiterlesen, den Satz zu Ende, weil da steht nämlich, siehe, Neues ist geworden. Selbes Wort wie hier für geboren sagen. Also kann man nicht die neue Schöpfung, übrigens sagt der Paulus am Titus auch mal, dass es eine Wiedergeburt gibt, dass man hier dies trennt und sagt, Neuschöpfung nur Leibesgemeinde, Wiedergeburt nur Israel. Verstehst du? Solche Lehrgebäude werden errichtet ohne Kenntnis des Grundtextes. Schade. Deswegen wichtig geworden. Ich habe also nicht geboren geschrieben, extra geworden, damit die Leute merken, auch ein Geborener ist geworden, auch eurer dann. Ne? Er wurde aus der Mutter heraus. Ja. So, also, das war nur ein kleiner Exkurs. Jetzt, der Sohn hat alles geändert. Zweiter Punkt in diesen Versen. Als die Vervollständigung der Zeit kam, was ist denn das? Vervollständigung der Zeit. Lauter so Fremdworte hast du vielleicht noch nie gehört. Und ist ja gut so, weil alles, was man noch nicht gehört hat, wird man neugierig. Ja, und um etwas zu lernen. Es geht hier um bestimmte Zyklen, die Zeit oder die Gott als Zeit festgelegt hat. Und wenn wir an den Zeitzyklus der Vervollständigung denken, ist das auch eine gewisse Epoche in der Welt, Menschheits- und Allgeschichte. Oder anders ausgedrückt, ich mache es ganz einfach, Psalm 90 steht, dass ein Tag wie 1000 Jahre sind, oder nicht und, oder doch und, ich bin eben durcheinander, ja. Guck mal schnell nach, und steht da, und wie eine Wache in der Nacht, genau, ja, richtig. Also 1000 Jahre wie ein Tag und wie eine Wache in der Nacht, wie viele Nachtwachen gibt es?
Vier,
gut. Also wenn wir jetzt dran denken, Adam wurde ein Sünder, es wurde Nacht, dann waren 4000 Jahre Nacht, also vier Nachtwachen. Jetzt war die Vervollständigung der Zeit da, das heißt die Nacht war vervollständigt, es musste ein Tag kommen. Nach vier Nachtwachen muss es Tag werden, sonst stimmt das alles nicht. Und wurde Tag? Ja, Jesus kam. Wie lang war der Tag? 3,5 Jahre, dann wurde schon wieder finster. Ein verkürzter Tag. Die Schrift spricht auch von verkürzten Tagen und verkürzten Nachtwachen. So, jetzt haben wir schon wieder Nacht. Wie lange? 2000 Jahre. Also zwei Nachtwachen im Wesentlichen sind um. Also eben ist Mitternacht. Jetzt gucken wir, was um Mitternacht passiert in der Schrift. Aber das ist nicht unser Thema heute. Sondern hier ging es darum, als die Vervollständigung der Zeit kam, als der Zyklus zu Ende war, nämlich die vier Nachtwachen, sandte Gott seinen Sohn, heißt es hier, es wurde Tag, der Sohn wurde als Opfer gebraucht für den Heilsplan Gottes. Und jetzt sind die Unmündigen, die vorher alle Unmündige waren, plötzlich in den Stand versetzt worden, Mündige zu werden. Ob sie das geworden sind, ist eine andere Frage, aber die Voraussetzung dafür wurde geschaffen. Also, er kam, Galater 4, Vers 5, der nächste Vers, da kommt aber gleich dran, er kam, auf dass er die unter Gesetz waren, herauskaufte als Sohn. Er hat sie herausgekauft. Er wurde die Sühnung, das Verfehlungen oder Sünden für den ganzen Kosmos, 1. Johannes 2, Vers 2. Oder Römer 3, 25, anlehnend an die Bundeslade in der Stiftshütte. Gott hat ihn als Sühnemittel, als Sühnedeckel verwendet, um alle Verfehlungen aller Zeiten daneben zu lassen, alles zu vergessen. Das ist im Sohn geschehen. So, dass es der Sohn ist, hat er selber bezeugt. Denk an die Taufe, die Stimme aus dem Himmel, denk an die Stimme auf dem Berg der Verklärung, auch da hat Gott selber seinen Sohn bezeugt. So, und was ist das für ein Sohn? Was ist das für ein Sohn, der jetzt, als die Zeit vervollständigt war, kam, um alles zu ändern? Das ist eine gewaltige Persönlichkeit, Hebräer 1, Vers 2. Am letzten dieser Tage hat er zu uns im Sohn gesprochen, den er zum Erben für alle eingesetzt hat. Was hat er noch gemacht? Durch den er auch die Äonen gemacht hat. Das ist das, was ich dem Ehepaar in der Nordheide erklärt habe. Dass die Äonen, die Ewigkeiten geschaffen worden sind, dass es die mal gar nicht gab und dass die irgendwann auch mal nicht mehr da sind. Was ist denn dann mit Gott? Ist er dann auch weg? Weil es steht, es ist ein äonischer Gott. Er sagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da habe ich Pech gehabt, der ist schon vergeben, da kann er gar nicht mehr mein Gott sein, oder wie? Versteht ihr? Wir müssen mal durchdenken. Und wenn du durchdenkst, stellst du fest, dieser Gottessohn hat die Äonen gemacht. Und der Gottessohn, der die Äonen gemacht hat, kommt auf die Erde als Opfer oder ja, als Opfer und als Rechtsgrundlage zur Wiederherstellung der Tatsache, dass die Glaubenden jetzt mündig werden können. Ohne den wären sie nie mündig geworden, weil sie unter Gesetz waren. Mindestens unter dem Gesetz der Verfehlung des Todes. Selbst der Abraham, ehe das Gesetz da gewesen ist. So, was ist das noch für ein Sohn? Er ist präexistent. 1. Korinther 8, Vers 6. Es ist für uns nur ein Gott, der Vater, aus dem das All ist und hinein in ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch den das All ist. So steht es wörtlich dort. Oder eben auch die alle, wenn du es noch wörtlicher lesen willst, versteht man nur schlechter. Also durch diesen Sohn kam alles ins Dasein. Es ist nichts geworden ohne diesen Sohn. Und damit es, ich wiederhole mich ja gerne, weil wenn man es tausendmal gehört hat, kann man es nie mehr vergessen. Ich glaube, so lange kann ich nicht leben. Ich habe den Kindern in der Nordheide das erklärt, mit den Kreisen oder Kugeln, ihr kennt das. Gott ist eine Kugel, um uns das vorzustellen, aus dieser Kugel kommt der Sohn, das sind zwei Kugeln. Also das Einzige, was aus Gott kommt, ist der Sohn. Und aus dieser Kugel Sohn kommt dann die ganze Schöpfung. Und die muss alle wieder rein in diese Kugel. Da muss sie doch wachsen, weil die Schöpfung gewachsen ist. Und dann stoppen wir den Jesus, die Jesuskugel wieder in Gott rein, dann wird er wieder größer. Verstehst du, das ist das Wachstum Gottes. Das haben die verstanden, die Kinder haben es verstanden, haben Bilder gemalt davon. Und wenn wir das auch verstehen können, dann wissen wir, was da passiert ist. Dieser präexistente Gottessohn, das ist das Größte, was es überhaupt gibt, das hat Gott benutzt, um uns frei zu machen. Wir waren ja vorher schon auserwählt, die Leibesgemeinde. Und jetzt, warum sollten wir als die präexistente Leibesgemeinde, wie sie auch immer ausgesehen hat, uns jetzt von einer Schöpfung, die nachher kam, die weit untergeordnet ist unter diesem, der sie gemacht hat und seinen Leibesgliedern, sollen wir uns versklaven lassen? Das ist wie wenn du in den Wald gehst und fragst die Ameise, was du machen sollst. Oder den Regenwurm auf dem Feld. Verstehst du? Es ist undenkbar. So, und was ist ja noch dieser Sohn? Inzwischen ist er wieder erhöht, Philipper Kapitel 2, du kennst die Stelle. Er ist erhöht, über alle Namen hinaus ist er erhöht. Und das hat Gott gemacht, um Menschen frei zu machen, aus ihrem Sklavenstand in die Freiheit des Christus zu bringen. Und das finde ich, ist großartig. Und jetzt musste dieser Gottessohn, der aus dem das All ist, der als einziger, wenn du an die Kugel wieder denkst, aus dem Vater gekommen ist, der musste jetzt hinein in eine Frau, um geboren zu werden. Was für eine Erniedrigung. Es ist nicht negativ für die Frauen zu werden, ich verstehe das nicht falsch. Aber die höchste Autorität, die es überhaupt gibt, wird Mensch und wird von einer Frau geboren, sagt uns hier der Paulus im Galaterbrief. Und wo kam er hin? Unter Gesetz. Das heißt, dieser freie Gottessohn, der alles geschaffen hat, hat sich freiwillig unter dieses Gesetz begeben, unter dem alle waren, um sie aus diesem Gesetz befreien zu können. Also, ich das gemacht hätte, freiwillig, ne, so als rein menschlich gedacht, ist eigentlich ist zweifelhaft. Gut, wir sind nicht Gott. Aber man muss sich das mal überlegen. Er wird zur Gleichheit des Fleisches der Verfehlung. Jetzt sagen manche, ja, dass die, da, auch da, wo ich herkomme, der war zwar Fleisch, aber das war kein sündiges Fleisch. Er hätte gar nicht sündigen können. Da war er so gut. Da gibt es sogar ein Buch, das heißt, der beste Mensch, der je gelebt hat. Und da meinen sie Jesus mit. Also, meine Bibel sagt, es war das gleiche Fleisch, Römer 8, Vers 3. In der Gleichheit des Fleisches der Verfehlung kam er. Hebräer 2, Vers 14, er musste uns gleich werden, hat dann alle mitgehabt, sonst hätte er es nicht gelernt. Also daraus erkenne ich, Es war Fleisch der Verfehlung, dasselbe wie wir haben. Aber, göttliches Aber, er war ohne Sünde. Und das war ja die Kunst. Das heißt, in dem gleichen Fleisch, wie was du und ich hast, was wir haben, in dem gleichen Fleisch, ohne Sünde zu leben, das war die eigentliche Kunst in Gänsefüßchen. Und sonst hätte der Teufel nie den Kaufpreis akzeptiert. Aber was ist dann passiert? 2. Korinther 5, 21. Den der Verfehlung nicht kannte, eben diesen Gottessohn, der im gleichen Fleisch existierte wie wir, aber ohne Sünde war, den hat er für uns zur Verfehlung gemacht. Das heißt, er wurde größter Verfehler aller Zeiten, damit Verfehler aller Zeiten gerecht werden. Das ist passiert, also ein Tausch. Das kann man mit menschlichen Worten kaum beschreiben. Oder wie wir an anderer Stelle hören, aus dem Psalm 8, Vers 6 wird dann nochmal in Hebräer 2, Vers 7 zitiert. Er hat ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Also dieser Werdegang des Sohnes war Voraussetzung. Und damit haben wir die Erklärung für den zweiten Punkt hier in unseren Versen. War die Voraussetzung zur Wiederherstellung der Mündigkeit der schon längst festgelegten Erben, weil die vor Herabruf des Kosmos, Vers 1, Vers 4, schon auserwählt waren. So, und jetzt steht hier, Vers 5, er hat sie herausgekauft aus dem Gesetz, damit sie die Sohnessetzung empfingen. Herauskaufen, das Wort heißt wirklich herausmarkten, oder ich erkläre es mal mit unseren Worten. Also ihr geht da schon mal auf den Wochenmarkt, nehme ich an. In Hanau ist dann, glaube ich, mittwochs immer. Da habe ich früher Pferdefleisch gekauft, als ich noch im Außendienst war. Und was machst du denn da? Gehst du da durch die Marktstände und guckst an dem Apfelstand, guckst, ah, das ist ein fauler Ebbel, den nehme ich. Und dann rennen die Paprika, die sind ja schon so schummrig aus, die nehme ich auch mit. Also damit der Markt ordentlich aussieht, kaufst du den ganzen Dreck, also das, was fault und so, heraus. Meine Frau, jeden Kopf schütteln, ne? Und ihr alle auch. Also wir kaufen ja das Beste. Ne? Der Händler wird sich schämen, da was Schlechtes hinzulegen. Also da liegt wahrscheinlich gar nichts Schlechtes. Aber wie macht denn das Gott? Der marktet auch heraus. Aber der kauft das raus, was ich eben gesagt habe, das, was nichts braucht. Die Guten braucht er nicht. Der nimmt die verkrummelten Möhren und die angefaulten Äpfel. Also er kauft das, was nichts ist, heraus. Das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Das hat er herausgekauft. Und wenn wir das noch wissen, dass das so ist, und er hat einen so hohen Preis dafür bezahlt, dass auch die anderen, die Guten, noch kommen, weil die müssen erst schlecht werden. Weil bevor du nicht schlecht wirst, kann dich Gott nicht gebrauchen. Alle, die selber gut sind, sind wertlos für Gott. Er braucht welche, wo er wirken kann. Leute, die alles selber machen, kann er nicht gebrauchen. So, und jetzt hat Gott einen Wert benutzt, einen Wert des Blutes Christi mit teurem Wert, sagt Paulus 1. Korinther 7, 23, wurde er erkauft. Dieser teure Wert des Blutes Christi hat zuerst die faulen Äpfel herausgekauft und jetzt kauft er auch alles andere heraus und er wartet, bis es faul ist, um es wiederherstellen zu können. Und wenn das die Marktstrategie unseres Gottes ist, wer bin ich denn, dass ich jetzt anfange, mich unter menschliche Richtlinien zu stellen? 1. Korinther, Kolosser 1, Vers 20. Was geschah mit der Vervollständigung, die kam in Christus, um das ganze All mit sich auszusöhnen? Deswegen hat Gott das gemacht. Durch das Blut seines Pfahles Frieden machend mit allem. Die wissen das noch nicht, die Leute. Das ist das Problem. Es wissen noch nicht mal alle, die geerbt haben. Deswegen müssen wir das laut und deutlich verkünden. Er hat das eigene Blut benutzt nach dem Hebräerbrief, um das zu wirken. Und jetzt sind wir frei in Christus. Also, er hat uns herausgekauft aus dem Gesetz, der Verfehlungen des Todes, aus dem Gesetz vom Sinai damals, die Glaubenden, oder aus Religionsgesetz in uns. Wir dürfen also das Gesetz vom Sinai ruhig auf unsere Zeit übertragen, im Sinne von herauskaufen aus Religionsgesetzen und menschlicher Liturgie. Und jetzt sagen manche, ja, das ist wie Adoption. Das ist mir zu wenig. Wir sind nicht adoptiert. Was ist denn ein Adoptierter? Der hat zwar auch dann das Erbe, hat alle Rechte, aber samenmäßig stammt er nicht von dem ab, der vererbt. Die Leibesgemeinde ist wesenhaft aus der gleichen Samenlinie geistlicherweise und für mich auch buchstäblich wie unser Herr. Und deshalb ist das was anderes. Wir sind wesenhaft mit Gott verbunden, nicht nur mit dem Zettel, wo draufsteht, du bist der Sohn und der liegt nach irgendeinem Gericht. Reinhold weiß, wie das geht, ich habe sowas noch nicht gemacht. Und verstehst du, der hat zwar den gleichen Stamm, aber die Wurzeln sind anders. Und wir haben geistlich und auch leiblich die gleichen Wurzeln, das ist was anderes. Und im dritten Punkt, und das war der letzte für heute, in Versen 6 und 7, da wird uns dann nun gezeigt, dass jetzt die Söhne Geist haben und Erben sind und von diesem Erbe wissen und damit umgehen können. Das ist doch wunderbar. Also, da ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes hinein in unsere Herzen. Darin schreit dieser Geist, aber Vater, wir haben es in der Einleitung schon gehört. Also hinein in unsere Herzen sandte Gott den Geist seines Sohnes. Im Römer 8, Vers 9 heißt es, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Auch Gottes Geist wohnt in uns. Christi Geist wohnt in uns. Der Geist der Wahrheit, Johannes 16, wohnt in uns. Der Geist der Sohnesetzung, Römer 8, Vers 15, wohnt in uns. Der Geist des Herrn, 2. Korinther 3, 17 und 18, wohnt in uns. Wir, der Geist des Sohnes. Das ist eigentlich kein Widerspruch, sondern wenn wir die Reihenfolge, die göttlich festgelegte Regel beachten, die da heißt, ich lese am besten vor, Johannes 16, Abvers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, sagt die Konkordante Bibel. Denn er wird nicht von sich selbst aussprechen, sondern alles, was er hört, wird er sprechen, auch das Kommende wird er euch verkünden. Dasselbe wird mich verherrlichen. Achtung! Denn von dem Meinen wird er nehmen und es euch verkünden. Weiter. Alles, was der Vater hat, ist mein. Deshalb habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nimmt und es euch verkünden wird. Ich muss also zwischen diesen vielen Geistern nicht so sehr unterscheiden, weil eine ganz klare Reihenfolge von Gott festgelegt ist, die da heißt, der Sohn nimmt nur vom Vater und der Geist nimmt nur vom Sohn. Also alles, was der Geist irgendwie tut, in und mit uns, ist letztlich vom Vater. Und genau diese Linie wird auch hier aufgezeigt. Also der Geist schreit in uns, aber Vater, das ist ja die aramäische Form des Wortes Papa, also aber Papa, zu wem sagst du Papa? Ne? Ich stand mal in Gehren an der Supermarktkasse und vor mir eine Frau mit dem Wagen, da saß ein kleines Kind drin, das rief laut, Papa, und sagst du für mich. Das war der Frau so peinlich, weil die wusste genau, dass ich nicht der Papa bin. Ne? Aber das wussten ja die Verkäuferin nicht und die anderen Kunden. Ne? Die hätten ja denken können, ich bin der Papa. Warum hätten die das denken können? Weil nur ein Kind Papa sagt, dann sagt der Papa ist eigentlich. Ne? Warum der zu mir Papa sagt, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht nachgefragt. Aber verstehst du, wenn der Geist in uns Abba ruft, was sind wir denn dann? Kinder, Söhne. Natürlich, ganz klare Sache. Und dieses Schreiben entspricht ja auch dem Überverwenden, von dem uns auch Paulus in Römer 8 berichtet, was der Herr und der Geist mit uns tun. Also, letzter Vers, Galater 4, Vers 7. Wenn der Geist von uns Papa schreit, dann sind wir, Schlussfolgerung, Vers 7, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Ja, ist das nicht toll? Also der Sklavenstand ist schon längst erledigt. Söhne waren wir ja schon, als die Auswahl stattgefunden hat. Aber Paulus geht sehr, sehr weit. Er will jeden mitnehmen. Also die Sohnesstellung erkennen heißt die Sklavenstellung verlassen. Wir sind Söhne, die nicht mehr unter Gesetz sind. Und hier wieder weder Gesetz von Sinai, weder Religionsgesetze, weder das große Gesetz der Verfehlungen des Todes hat mit uns irgendetwas zu tun. Also, Johannes 8, Vers 35. Der Sklave bleibt nicht für den Äon im Haus, jedoch der Sohn bleibt für den Äon. Folglich, wenn euch der Sohn darum frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Ja, sind wir wirklich frei? Freigemacht von der Verfehlung, von dem Gesetz der Verfehlung, freigemacht von den Religionsgesetzen, freigemacht von Liturgien, von menschlichen Bestrebungen, die scheinbar einen Schein von Heiligkeit haben und angeblich biblisch begründet sind und dann den Glaubenden übergestülpt werden. Davon werden wir uns trennen. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind freigewordene Erben, kennen unser Erbe, sind Söhne und Miterben Christi und Gottes. Und das ist doch ein großartiger Stand, in den Gott uns hier gesetzt hat. Also zusammenfassend können wir sagen, diese sieben Verse hier in dieser Dreiergliederung zeigen uns, dass der Stand des unmündigen Erbes, dass es den gibt, dass dieser Stand aber ganz grundsätzlich auf Golgatha geändert worden ist durch den Sohn. Leider aber immer noch welche unmündige Erben sind, wenn es nicht ein Anfang im Glauben ist, der ein Wachstum nach sich zieht, ist das ja in Ordnung, aber wenn das nicht so wäre, ein Dauerzustand zu sein, nämlich Erbe zu sein und gleichzeitig unmündig, ist eines Erben unwürdig. Und deshalb hat uns Christus freigemacht. Jetzt sind wir Söhne mit Geist und mit dem Erbe. Also wenn uns Christus freigemacht hat, dann lasst uns doch auch frei bleiben. Wo sollen wir denn hingehen, wo es besser wäre als in der Freiheit in Christus? Religionsgesetze und religiöse Traditionen, die versklaven nur. Sondern Römer 5, Vers 1 als Schlusswort: Für die Freiheit befreit uns Christus. Werdet nicht nochmals Sklaven der Menschen. Und dazu schenke der Herr Gnade. Amen. Amen.